Ja, wir sind zusammen, haben manches schon, so hoffe ich jedenfalls, lernen dürfen. Das heißt noch nicht, dass es das umgesetzt ist in unserem Leben. Musst du selbst noch drüber nachdenken gestern Abend, dass man so manches sagt. Da muss ich mal zum Herrn sagen, was habe ich alles für Worte gesagt? Bitte hilf mir, das auch in meinem eigenen Leben konsequent zu praktizieren. Und aus eigener Kraft geht das alles sowieso nicht. Wir haben gestern über drei Feinde kurz gesprochen. Das Fleisch in uns, gestern über die Welt außerhalb von uns und werden dann heute noch über die unsichtbare Welt etwas sagen, kurz jedenfalls, Satan. Natürlich kann man das alles nicht so voneinander trennen. So macht man ein theologisches Hilfsmittel, wenn ich es mal so sagen darf. Haben wir gestern auch gemerkt, ja, der Motor hinter der Welt ist Satan. Er ist der Fürst der Welt. Dreimal in Johannes 14 bis 16 von ihm gesagt. Deswegen kann man das alles nicht so trennen. Und doch ist wichtig, dass man diese drei Feinde, mit denen wir zu tun haben, kennt. In 2. Korinther 2 heißt es einmal, denn seine Gedanken, Satans Gedanken, sind uns nicht unbekannt. Das heißt also, der Apostel Paulus sagt, er kennt die Strategie des Teufels. Die Gedanken, die hinter einer ganz bestimmten Strategie stehen. Da werden wir sicherlich auch einiges drüber hören. Wir erinnern uns auch nochmal an die drei Dinge, die in Verbindung mit der Welt sind. Das ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Jemand sagte zu mir, du hast ja fast nichts zum Hochmut gesagt. Ah. Ich möchte wenigstens noch kurz was zu sagen. Was ist das eigentlich, Hochmut? Hochmut bedeutet, an anderer Stelle wird das umschrieben mit den Worten hohe Augen. Man steht über anderen, das ist zum Beispiel gefährlich für Prediger, ja, für mich jetzt. Man guckt nach unten, deswegen wäre es besser, man hätte keine Tribüne, man würde auf der gleichen Ebene stehen. Und man guckt unten und ganz schnell kommt ins Herz auf, oh, ich bin wer. Das kann sich in unterschiedlichen Bereichen manifestieren. Und weißt du, was dann ganz schnell passieren kann? Damit ich auch wer bleibe, spreche ich den Leuten nach dem Mund. Das sind die Managementtechniken, das ist in der Theologie so, das sind ganz, bei ganz vielen Predigern ist das so. Du musst ja sehen, dass du anerkannt bist. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo das ist. Tu den Leuten nicht weh. Sage ihnen, was sie hören wollen und nicht das, was sie hören sollen. Ein Botschafter macht es genau umgekehrt. Er sagt, was die hören sollen, weil er darum betet, dass das Wort Kraft hat und klar gesprochen wird. Ob die Leute, die Zuhörer, so oder so denken, das ist ganz unwichtig. Und gleichzeitig ist man selbstkritisch und lässt sich überprüfen und korrigieren, weil wir alle fehlbar sind. Der Hochmut, der sagt, ich bin was. Zum Beispiel, du bist in der Schule, hast vielleicht ein super Zeugnis, alles eins, zwei, kommen da nicht solche Gedanken in dir hoch? Oh, der, guck mal den. Anstatt in geistlicher Gesinnung zu sagen, ich möchte dem helfen. Und das, was ich empfangen habe, das habe ich doch nicht aus mir. Wenn ich begabt bin, hat Gott mir die Begabung gegeben. Wenn ich geistlich begabt bin, dann habe ich durch den Geist eine Gnadengabe empfangen. Was habe ich, was ich nicht empfangen habe, sagt der Herr. Was habe ich, was sagt Paulus, was ich nicht empfangen habe? Wenn es etwas Nützliches ist, habe ich es von ihm empfangen. Und es gibt überhaupt keinen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sich zu präsentieren. Und deswegen ist es manchmal so bei Predigern, manche werden das vielleicht schon erlebt haben, dass nach gesegneten Diensten ganz besondere Angriffe kommen. Ich habe fast jedes Mal Angst davor. Und zwar habe ich ganz besonders Angst davor, weil ich es persönlich erlebt habe, dass ich damals eben über Nahum 1 gesprochen habe und eine Woche später verlor ich meine Verlobte. Ich habe öfter über Weissagung gesprochen. Das heißt, dass man aus der Gegenwart Gottes spricht. Das ist ja Weissagung. Und als dann diese Karte ins Krankenhaus kam, seit dieser Zeit habe ich immer furchtbare Angst, ganz besonders, wenn es nicht um so Vorträge, Lehrvorträge geht, sondern wenn ich in den Zusammenkünften, wenn ich denke, der Herr will mir, gibt mir ein Wort und ich muss jetzt etwas sagen. Was ist, wenn ich selbst darin geprüft werde? Und das macht uns klein und demütig, sollte es uns machen. Und deswegen der Hochmut des Lebens, das ist das Wesen dieser Welt. Zum Beispiel wird von jungen Leuten gesagt, in 1. Timotheus 3, dass sie keine Aufseherdienste ausüben sollen. Nicht ein Neuling, damit sie nicht in den Fallstrick des Teufels fallen. Warum denn? Weil der Aufseherdienst oder Ältestendienst ein unwahrscheinlich verantwortlicher Dienst ist. Gott wird diese Ältesten und Aufseher zur Rechenschaft führen, wenn sie nicht gewagt haben, Dinge zu sagen, die falsch sind, sondern sich anpassen. Werden sie keine Krone bekommen, keine Belohnung bekommen. Das ist nicht ein menschlich gesehen erstrebenswerter Dienst. Wir hatten jetzt bei uns eine Konferenz und da wurde 1. Timotheus 3, Vers 1 gelesen und auch besprochen. Da steht, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt ein schönes Werk. Stand jemand auf und sagte, der begehrt ein schweres Werk. Ich lade jeden ein, einen Aufseherdienst bei uns in der Gemeinde zu machen. Kommt alle, ich besorge euch eine Wohnung. Kommt! Und redet das Wort Gottes. Und dann werde ich mal sehen, wie lange ihr sagt, ein Aufseherdienst ist ein schönes Werk. Stand ein anderer Bruder auf und sagte, aber Gott sagt es. Ein schönes Werk. Und wenn Gott es sagt, müssen wir es nicht umbiegen. Exakt. Das eine ist die Sicht Gottes und das andere ist unsere menschliche Sicht, wenn wir darunter seufzen. Aber wir müssen die Sicht Gottes bekommen. Und so sind es in ganz vielen Fragen, die unmodern sind, wenn wir die Sicht Gottes bekommen und der Geist uns eine Wahrheit festmacht im Herzen, dann ist es etwas Schönes, denn die göttliche Wahrheit ist, ich würde fast sagen, ästhetisch, intellektuell und emotional schön. Und wenn die Gesellschaft und viele Christen das kapieren würden, würde es viele Probleme nicht geben. Es würde nicht mehr und mehr Ehescheidungen geben. Es würde nicht mehr und mehr Zerstörung von Familien geben. Es würde nicht mehr und mehr Kinder, die in psychiatrischen Kliniken sitzen. Es würde viel mehr familienorientiert gedacht. Es würde viel mehr eheorientiert gedacht. Die Eheleute würden viel mehr miteinander beten. Sag mal, wie oft hast du mit deiner Frau schon gebetet, mit deinem Mann gebetet? Wie viele verborgene Sünden hast du in deinem Leben, die du nicht aufgedeckt hast? Vor Gott und gegebenenfalls, wenn Menschen berührt sind, vor Menschen. Und wenn du das nicht tust, wird das Gericht Gottes über dich kommen. Nur weil wir hochmütig sind. Nein, wir müssen demütig werden. Das ist das, was der Herr will. Und das fällt uns so schwer. Nee, Demut heißt Niedriggesinntheit. Und Gott sagt, dem Hochmütigen wird Gott widerstehen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann kann ich hier stehen und sagen, ich bin schwach in mir selbst. Ich habe so viele Fehler. Ich habe so oft gesündigt. Aber Gott in seiner unendlichen Gnade hat so vieles vergeben und hat mir Kraft gegeben, zu überwinden. Und wenn es dann noch Dinge gibt, da muss ich mich nicht nach oben stellen und sagen, ich bin perfekt. Nein, da muss ich sagen, wenn Gottes Gnade nicht mich bewahrt hätte, wäre ich zu allem fähig gewesen. Ich erinnere mich an eine Konferenz in Holland, Winschoten. Da stand ein Bruder auf, Bruder Heikop, und sagte, wenn der Herr mich nicht bewahrt hätte, wäre ich zum Mörder geworden. Das war so ein Bruder, an dem ich so hoch guckte, so, ja, senkrecht. Ich habe gedacht, wie kann der das öffentlich hier vor 1000 Leuten sagen? Und dann habe ich gedacht, da spreche ich ihn einfach an, ja. Da habe ich mit ihm gesprochen. Da guckte der mich an und sagt, je älter man wird, desto mehr lernt man sich kennen. Und desto mehr rühmst du die Gnade Gottes. Ich kenne meinen Charakter, meine Willenskraft so gut. Und ich sage dir, Andreas, wenn der Herr mich nicht diese 60 Jahre bewahrt hätte. Ich kann zornig werden. Mich habe ich noch nie gesehen. Nein, weil der Geist Gottes ihn gebremst hat. Aber ich alleine kann meine Gedanken beurteilen. Der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist, sagt Paulus. Genauso weiß Gott, Gottes Geist, was in Gott ist. Wir nicht. Gottes Geist. 1. Korinther 2 sagt er. Ja. Und deswegen, Hochmut des Lebens ist für Ältere und Gefahr. Aber du kannst sicher sein, für Jüngere auch. Eine Episode ist mir im Sinn, da kam ein Bruder, besuchte uns zu Hause. Und ich war immer sehr, sehr kritisch. Obwohl ich glaube auch sehr konstruktiv kritisch, aber ich habe alles in Frage gestellt. Was so in der Gemeinde, in der Versammlung bei uns praktiziert wurde, alles immer in Frage gestellt. Aber ich habe immer gewollt, dass das Wort Gottes das letzte Wort. Und wenn ich davon überzeugt wurde, dann war Ende mit der Kritik. Aber es war oft in einer sehr unguten Weise. Und dann kam ein Bruder, der sagte, hör mal, er diente dem Herrn in der DDR damals, hatte die Möglichkeit auszureisen. Und dann sagt er, hör mal Andreas, kannst du mal kommen? Ich möchte mal mit dir sprechen. So unter vier Augen. Oh, jetzt geht's aber zur Sache. Dann hat er gesagt, hast du schon mal Buße getan über deinen Kritikgeist? Über deinen Kritikgeist Buße getan? Ich sage, da steht doch, beurteilet ihr, was ich sage zum Beispiel. Da steht doch, wir alles beurteilen müssen. Ja, das musst du auch. Aber es ist ein Unterschied, ob ich etwas beurteile oder ob ich einfach nur kritisch bin. Ja, und das habe ich dann auch tatsächlich getan. Und habe dann erkannt, was so dahinter steht. Das eigene Ich. Und eigentlich müssen wir damit immer wieder zum Herkommen, weil das immer eine Wurzel ist, die so uns hinter oben bringt. So hoch zum Hoch. Ja, oh, gefährlich. Das sind so Dinge, die mit dem Hochmut des Lebens zusammenhängen. Und einer ist gefallen, das war Satan, der war auch hochmütig. Hesekiel 28, Jesaja 14, kannst du mal nachlesen, der sich über alles erhob. Und dann hat er der Eva gesagt, du wirst sein wie Gott. Das war die Versuchung zum Hochmut. Du wirst sein wie Gott. Und erkennen Gutes und Böses. Hey, iss von der Frucht. Oh, ich werde sein wie Gott. Ja, meine Zeit, du hörst doch auf die Schlange. Du dumme Eva, dummer Adam, was macht ihr denn? Nein, das Gewissen war schon beeinflusst. So kann das passieren. Und deswegen brauchen wir so dringend das Wort Gottes, die Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Es gibt übrigens vier Dinge, die in Verbindung mit der Welt stehen, die wir fliehen sollen. Vier Dinge. Es gibt doch nur diese mal, die vier Stellen, die deutlich machen, dass wir das fliehen sollen. Das Wort selbst kommt noch an anderen Stellen vor, aber nicht im Sinne eines Imperativs, eines Befehls. Und jeder Jüngere besonders, aber auch wir Älteren, sollten diese Dinge, diese vier Stellen gut wissen. Die erste Stelle, in 1. Korinther 10. Da heißt es, Vers 14, fliehet den Götzendienst. Oh, ihr aufgeklärten Europäer, was haben wir denn noch mit Götzendienst zu tun? Gut, gehen wir etwas tiefer. Das griechische Wort heißt Idolatria. Da steckt das Wort Idol, Eidos drin, Bild. Daher haben die Engländer das Wort Idol. Und wir haben das Deutsche übernommen, Idol. Ah! Jetzt wird die Sache schon interessanter. Was ist ein Idol? Ein Idol hängt vielleicht an meiner Wand im Kinderzimmer oder im Jugendmädchenzimmer. Und es zieht mich. Und ich höre das, was diese Frau singt. Und ich höre ihre Werte. Und ich werde davon angezogen. Ich habe nicht, dass ich das mal höre, sondern ich werde dorthin gezogen. Das ist das Wesen des Götzendienstes. Das ist das Wesen des Götzendienstes. Nicht indem sie sich einfach da vor so einer Holzfigur niederknien, es anbeten, sondern indem ich von etwas angezogen werde. Das willst du wissen, ob das wirklich so ist? Exakt. 1. Korinther Kapitel 12 schlagen wir bitte mal auf. 1. Korinther Kapitel 12. Da heißt es in Vers
in Vers 2. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet.
Das sind zwei, grammatisch gesprochen, Passivkonstruktionen. Nicht sie gingen zu den Götzenbildern, sondern sie wurden hingezogen zu den stummen Götzenbildern, wie sie irgend geleitet wurden. Von wem eigentlich? Ja, von sich selbst, nein. Da müsste eine andere Zeit und eine andere Form stehen, zum Beispiel das Medium. Nein, da steht eine Kraft hinter, die sie dahin zog, wie so ein Magnet. Sie waren das Eisen, dieser Eisenspan, und der Magnet war etwas weiter entfernt. Sie haben ihn überhaupt nicht gesehen, aber die Kraft des Magnetes zog sie zum Götzendienst. Und sie rühmten sich einer Freiheit. Ich bin doch ganz frei zu tun, was ich will. Natürlich, dachte Paulus auch noch, alles ist erlaubt. Na, alles nicht nützlich, okay. Da sieht man, wie man angezogen wird. Und wenn ich anfangen würde, aus meinem Leben zu erzählen, wovon ich alles angezogen war und was mich dann beherrschte. Nicht, weil ich es hatte. Ich war Tauchsportler, Kampfsportler. Ich habe Astronomie, ja, habe ich als Hobby gehabt. Und das war immer so, dass ich dann richtig dahin gezogen wurde. Und dass ich dann mit Bibel und allem nichts mehr zu tun hatte. Nicht, ich hatte die Sachen. Wir haben mal getaucht. Ja, mit Tauchsport oder ich habe mich mit Astronomie beschäftigt oder habe mal gekämpft. Nein. Ich war fasziniert, begeistert. Flieht den Götzendienst. Flieht die Idole, auch wenn es der Fußball ist. Es gibt ja noch viele Dinge, aber jeder weiß, was sein eigenes Idol ist. Vielleicht sagt jetzt jemand, ja du spielst ja nicht gerne Fußball. Nee, richtig. Wenn der Wolfgang Bühne wäre, dann hätte es jetzt aber eine Diskussion mit ihm. Ja, sag ich, die haben wir schon öfter geführt. Ja, du hast ja ein anderes Problem. Ja, das habe ich heute nicht mehr, das hatte ich damals. Exakt deswegen weiß ich es auch, wie das ist, wenn man von Idolen angezogen wird. Also fliehen. Wir haben keine Kraft, oft damit umzugehen. Manchmal muss man einfach Dinge kaputt machen, damit man endlich frei wird. Ich kam zu Vorträgen in der DDR, in der damaligen DDR, heute nicht mehr DDR, durfte ich in einem Zimmer wohnen. Oh, dachte ich, wo komme ich denn hier rein? Es war ein Damenzimmer. Ich werde die Namen vergessen, ganz bekannte, nicht diese Pussys, sondern die, weiß nicht, ich glaube so eine Gruppe, ja, halb nackt da und ich bin auch ein Mann, ja, war schon ein Problem. Muss ich da ins Bett, dann muss ich dir das Zeug da angucken, schnell Licht ausgemacht. Oh, dann habe ich gedacht, naja, muss ja doch mal ansprechen. Ne? Oh, überhaupt keine Einsicht, ja. Gefangen, die Dame. Ich war einfach gefangen. Und da kann man auch nur für beten, Worte nützen da nichts. Bis der Herr sie frei macht. Ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen aussieht. Ich sage nicht, dass sie eine Götzendienerin war, aber sie hatte Idole, von denen sie gefangen war. Flieht den Götzendienst, um es mal praktisch anzuwenden. Die zweite Stelle, auch eine sehr ernste Stelle in 1. Timotheus 6, Vers 11, da wird über die, in den Versen vorher wird über das Geld gesprochen, Reichtum, später auch nochmal. Und dann steht, flieht diese Dinge. Flieht diese Dinge. Alles, was mit der Geldliebe zusammenhängt. Was meint ihr, was gerade unter uns Christen die Geldliebe eine Rolle spielt? Mit dem frommen Mäntelchen. Du kannst einen Prediger kaufen, durch große Spenden kannst du Leute kaputt machen finanziell. Und es ist schwer, dagegen anzugehen. Ich habe mich jetzt noch mit einem Bruder unterhalten, der sagte, das ist so gefährlich, in manchen Ländern Brüdern Geld anzuvertrauen. Das verdirbt sie. Ich habe von China gehört, von Russland gehört, als die Freiheit kam. Und dann kriegten Brüder aus dem Westen Geld. Die wurden kaputt gemacht dadurch. Nicht umsonst nennt der Herr Jesus Mammon. Und das ist das Schwerste oft, sich davon auch frei zu schwimmen. Freischwimmer zu machen und einen Fahrtenschwimmer zu machen, so hieß es bei uns früher. Und dann auch noch einen Rettungsschein. Und jeder von uns weiß das. Wenn ich aus meiner eigenen Gedankenwelt erzählen würde, ja, wie gefährlich das ist. Und einmal habe ich das so gemacht, da war ich auch eingeladen zu einem Vortrag. Und ich hatte keine Freiheit, die Gabe anzunehmen. Und dann habe ich dem Bruder gesagt, der Herr hat mir ganz klar gemacht, ich soll nichts nehmen. Dann war der ganz verwirrt. Sag ich wirklich, ich soll das jetzt so machen. Bitte akzeptiere das. Nein, das geht nicht. Und so weiter. Nein, ich möchte das nicht. Dann packt er in seine Tasche Ich habe das nicht mit. Der Herr hat gesagt, nein. Du musst jetzt nicht nach Hause fahren und holen. Dann guckt er einen an, ganz groß. So kann das sein, ja. Nicht abhängig werden vom Geld. Flieht die Sinne. Es ist so gefährlich. Für jeden ist das gefährlich. Für jeden. Wenn mir einer erzählt, ich stehe da nicht drüber, da habe ich gesagt, Brüder im Dienst für den Herrn, wie oft habt ihr schon Gespräche über dieses Thema gehabt? Ich habe es noch nie gehört. Was gibt es sowas? Aber ich habe es noch nie gehört. Und als ich mal mit einem Bruder gesprochen habe, ja, dann merkte man so, er war so ein bisschen bekannt. Muss ja irgendwie durchkommen, ja. Flieht diese Dinge. Wir brauchen Geld, natürlich. Aber es kann auch sein, dass er uns mal richtig im Trocken lässt, damit wir uns völlig an ihn werfen. Vielleicht werde ich selbst mal darin geprüft. Wie selbst, indem ich das sage, bekomme ich schon Sorge, ja, wenn du so pensioniert wirst und ja, kannst noch die Wohnung bezahlen und was weiß ich. So Gedanken kommen in deinem Mo. Ich sage jetzt mal so, wie bei mir das Denke ist, ja. Du redest hier so. Und der Geist Gottes sagt ihm sofort, du, Andreas, alles, was du sagst, das Schwert zeigt immer auch auf dich. Ich sage jetzt mal so richtig, ein bisschen psychologischer, was in einem Ton liegt. Flieht diese Dinge. 2. Timotheus 2, Vers 22, da heißt es, die jugendlichen Lüste aber fliehen. Das wird ja beim Timotheus gesagt, der war überhaupt kein Jugendlicher mehr, wie wir das heute verstehen. Das war ein Diener des Herrn. Und da könnte man alles subsumieren, alles was darunter stellen, was irgendwie mit typischen jugendlichen Lüsten zu tun hat. Das kann die sexuelle Lust sein. Das kann auch die Geldliebe sein. Das kann das Suchen nach Anerkennung sein. Das kann sein nach Mobilität, nach dem Schein von Freiheit. Alles, was du darunter dir vorstellen kannst. Jugendliche Lüste. Weil die offensichtlich eben bei Jüngeren oft noch stärker sind, deswegen wollen sie keinen Aufseher hinzulegen. Gott ist weiser als wir Menschen alle zusammen. Und heute sehe ich viele Dinge von früher ganz anders. Und heute kann ich jeden Tag danken, dass bei uns Ältere gewesen sind, die bestimmte Dinge nicht zugelassen haben. Auch wenn ich rebellierte. Glücklich. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich geblieben wäre. Also ihr Jüngeren könnt auch mal dankbar sein und auch mal beten für die Älteren. Ein solcher Dienst ist nicht einfach. 2. Timotheus 2, Vers 22, die jugendlichen Lüste aber fliehen. Die 4. Stelle, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei, die Unzucht. Das sind Dinge, die aus der Welt kommen. Und heute kannst du ja schon einen Karton kriegen und wenn du so ein Gerät kriegst, steht drauf, die Welt ins Haus. Hat mal ein Bruder, vor ganz vielen Jahren hat das jemand erzählt, hatte sich ein Fernsehen angeschafft und dann kam der und dann brachten die ihm, da stand drauf, die Welt ins Haus. Das hat ihn so geschockt, dann hat er den Fernseher wieder verkauft. Oh, das darf man ja fast heute mit mir drüber reden. Ja, Fernsehen ist doch wohl das Selbstverständlichste. Gut, wenn einer meint, er kann da gut mit umgehen, soll er es haben. Ich kann da nicht gut mit umgehen, deswegen habe ich keinen gehabt. Meine Kinder haben auch keinen gekriegt. Auch wenn sie mal gemeckert haben, so, ich mochte nichts. Ziegen haben Hörner, die müssen abgestoßen werden. So ist das in der Erziehung, kein Problem. Internet ist noch gefährlicher. Und wenn du beides hast, mein lieber Freund, pass auf. Pass gut auf. Wie viel Zeit dich das kostet, Punkt 1. weiß ich aus meinem eigenen Leben. Ja, wenn ich Unterrichtsvorbereitung mache, in Geschichte zum Beispiel, da gucke ich mir tolle Geschichtsfilme an, gibt ja super Dinger. Ne? Und dann sagt meine Frau mal, Andreas, du hast ja 2 Stunden für 1 Stunde Vorbereitung, machst das für die anderen Fächer auch? Nee, sage ich, aber ich war gerade bei Karl dem Großen oder bei Heinrich dem Vierten. Das war so interessant, was sie gezeigt haben. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, meine Zeit. Nein, nicht, ja, meine Zeit. In der Grundschule habe ich das mal ganz laut gesagt, weil die mich ein bisschen genervt haben, die Kleinen. Und dann fing einer an, das Lied zu singen, meine Zeit steht in deinen Händen. Ja. Da war ich entwaffnet, habe mich hingesetzt und habe gesagt, ihr seid einfach Schätzchen. Flieht die Hurerei. Und das gilt nicht nur für jüngere Leute, das gilt auch für uns Ältere. Auch wir sind in Gefahr, die falschen Knöpfe zu drücken. Gott sieht in dein Herz und in mein Herz. Lass uns nichts vormachen. Flieht die Hurerei. Porneia. Pornografie. Flieht. Alles Bereiche, die aus der Welt auf uns zukommen, aber natürlich dahinter ist der Spezialmotor Satan. So, jetzt gucken wir uns diese Person nochmal an. Wer ist denn Satan? Ein gefallener Engelfürst. Ein Lichtengel, Luzifer. Sein Name ist Teufel, Diabolos, das heißt, der durcheinander wirft. Satanas, der Widersacher. Versucher, die alte Schlange, der Drache. Und allein die ganzen Namen, wenn man sich die mal genau anschaut, dann sieht man, was er in dieser Welt schon alles bewirkt hat. Durcheinanderwerfer, schau mir die sogenannten christlichen Werte an, was da alles durcheinander geworfen ist. Widersacher, Satanas, der Widerstand leistet. Du willst das Wort Gottes predigen und da gibt es Widerstand. Der Versucher. Wie viele Christen sind durch Versuchungen schon gefallen? Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir haben ein ganzes, nein nicht ein ganzes, aber wir haben doch einige Verse, Epheser Kapitel 6, Vers 10, da geht es um die Waffenrüstung. Und es gibt 2 Verse, in Jakobus und im 1. Petrusbrief. Und da stehen die gleichen Wörter. Und da heißt es, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Oh, sollen wir denn nicht fliehen? Nein, wenn es um den Teufel geht. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. 1. Petrus 5 noch einmal. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und in Epheser 6 zum 3. Mal. Dem widersteht standhaft im Glauben. Dem widersteht standhaft im Glauben. Schlagen wir mal Epheser 6 auf. Der Epheserbrief ist ja ein Brief, ja, das ist ja ein wunderbares Thema. Der Brief versetzt uns als Christen in die höchsten Örter, in die himmlischen Örter, wörtlich nur einfach, in die himmlischen. In Christus, in den himmlischen, Epheser Kapitel 2. Das heißt, unser geistlicher Zustand, unser Geistesleben ist eigentlich überhaupt nicht auf dieser Erde. Gott sieht uns dort und wir dürfen diesen Genuss haben. So wie Josua in das Land gekommen ist, in das Land Kanaan und diese herrlichen Früchte und die ganzen Erze und was weiß ich und die Wasserquellen und Ströme sah, ein Land von Milch und Honig, ein geräumiges Land. So sind die himmlischen Örter. Und das Buch Josua ist davon ein Vorbild. So viel Segnung hat Gott uns gegeben. Und die darf ich im Glauben aufnehmen. Und jetzt ist eine Macht da, in diesem Bereich, in den himmlischen Örtern. Satan hat dort Zugang. So wie er sich vor Gott stellte zur Zeit Hiobs. So wie ein böser Geist sich vor Gott stellte zur Zeit Josaphats. Der ist dort. Und du möchtest jetzt so richtige Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und dem Sohn haben. Und jetzt kommen alle möglichen Angriffe. Alle möglichen Angriffe.
Die können bis in die kleinsten Kleinigkeiten gehen. Und jetzt ist die Frage, unterscheide ich jetzt, wer dahinter steckt? Ein Beispiel will ich euch aus meinem Leben erzählen. Ich esse sehr gerne Pudding. Ist das was Böses, wenn man Pudding isst? Natürlich nicht. Ich kam von der Schule nach Hause, ich war in meinem Referendariat. Ich hatte mir fest vorgenommen, heute werde ich mich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und Zeit, intensive Zeit fürs Gebet nehmen. Ich kam nach Hause, es war so wunderbar, schönes Wetter, und hatte ein ganz kleines Zimmer. Ich war in meinem Zimmer, auf einmal mache ich den Schrank auf und sehe Pudding dort stehen, also so ein Päckchen. Der nächste Gedanke war, ob es noch Milch da? Und ehe ich mich versah, hol ich den Pudding raus, da habe ich nicht mal ein bisschen Pudding gemacht, sondern habe eine richtige Schüssel voll, eine ganz große Schüssel voll Pudding. Bis oben voll. Und dann habe ich diesen Pudding gegessen. Und dann war ich so satt, da habe ich mich aufs Bett gelegt. Und dann kriegte ich ein gewissen, schlechtes Gewissen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann bin ich vom Bett runtergerutscht auf die Knie und habe bekannt, was ich für eine Sucht hatte. Pudding-Sucht. Als ich meinen Töchtern das mal erzählt habe, habe ich gesagt, meine Zeit, was hast du denn für Probleme? Ja, sag ich, man muss aber das mit Namen nennen, ja. Pudding essen ist doch nichts Negatives. Fußball spielen ist doch nichts Negatives. Die Frage ist nur, kann ich erkennen, wer dahinter steht, mich vom Herrn wegzuziehen? Und das war für mich ganz klar, es war Satan. Und ich habe ihn dann widerstanden, aber es war zu spät. Und so gibt es viele, viele Bereiche. Ich habe jetzt mal einen ganz, ganz billigen in Anführungsstrichen genommen. Viele, viele Bereiche. Und deswegen, damit das nicht passiert, heißt es, hör mal, ihr lieben Christen, ich will euch mal eine Waffenrüstung zur Verfügung stellen. Ich will jetzt nicht intensiv über die Waffenrüstung sprechen, aber doch mal einige Punkte herausheben. In Vers 11 steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Übrigens, wisst ihr, was da für ein Wort steht? Was uns bei uns mit Listen übersetzt wird. Das hätte ja überhaupt kein Mensch erdacht. Da steht das Wort hinter, was wir in dem Begriff Methoden haben. Daher kommt unser Wort Methode. Das könntest du übersetzen jetzt. Die Methoden des Teufels. Es gibt Methoden. Der Teufel ist nicht einer, der sagt einfach, oh, mach das mal, ja, das ist eine Besessenheit, das ist teuflisch. Nein. Eine Methode, wörtlich heißt das ja mit Weg, hat einen Anfangspunkt und ein Ziel. Nicht? Ich will ja irgendwas erreichen. Und der Teufel sagt, mein lieber Freund, du hast einen guten Ausgangspunkt, gute Wünsche, aber du bist noch nicht am Ziel. Du bist jetzt auf dem Weg. Jetzt werde ich dir mal zeigen, was meine Strategie ist. Na, das sagt er natürlich nicht, ja, aber so müssen wir seine Gedanken erkennen. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie man von diesem Weg abkommt. Guter Ausgangspunkt. Da ist das Ziel. Du willst das erreichen? Wollen wir mal gucken. Und eine Strategie ist, dass er das Wort Gottes wegnimmt. Nicht das Ganze, das wäre ja viel zu plump. Einfach bestimmte Dinge. Versuchung. Das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. In verschiedenen Bereichen. Du brauchst nicht mehr regelmäßig die Gebetszusammenkünfte. Damit hast du auch so viel zu tun. Ja, ist wichtig natürlich, aber ich sehe das nicht so eng. Muss auch Freiheit haben. Wir sind doch zur Freiheit berufen worden. Ne? Da braucht das Freiheit nichts für das anders, als anders für das Fleisch. Heißt es zwar da auch, aber das übersieht man. Der Teufel bringt dann immer so ein Stück, aber liest nicht weiter. So wie im Psalm 91. Und andere Dinge, ja. Er sagt uns Männern, hast du noch nie gelesen, was in 1. Timotheus 2, Vers 8 steht? Ich will nun, dass die Männer an jedem Orte beten und heilige Hände vorheben, ohne Zorn und Zweifel und Überlegung. Die Männer. Da sitzen da viele schweigende Männer, die noch nicht mal beten. Ich sage nicht, dass jeder das Wort auslegen und predigen muss, aber nicht beten. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Sie sind einfach ungehorsam. Sie haben die Kleidung, um mit 5. Mose 22, Vers 5 zu sprechen, die Kleidung einer Frau an. Indem sie die, von der Position her die Stellung einer Frau annehmen. Die sollen nämlich schweigen in der Gemeinde. Übrigens wirklich schweigen. Singen nicht, aber singen schon, aber nicht schon. Und beim Beten und Weissagen sollen sie sich bedecken. Aber die Männer sollen ihren Mund aufmachen. Und weil heute alles verkehrt wird, deswegen ist das so, dass die Vermännlichung der Frau zunimmt und die Verfraulichung des Mannes. Und deswegen haben wir das ganze homosexuelle Zeug heute da, was heute so praktiziert wird. Transsexualität, Homosexualität, überhaupt kein Thema mehr. Und die Christen schimpfen darüber, ich sage immer, hört überhaupt nicht auf. Wir haben vor Jahrzehnten schon alles über Bord geworfen, unsere ganze Stellung von Mann und Frau. Wundert euch doch nicht, dass es weitergeht. Es wird noch viel schlimmer werden. Auch viel mehr Ehen und Familien werden kaputt gehen. Wenn wir glauben, die Stellung von Mann und Frau, die Schöpfungsordnung Gottes angreifen zu können, dann werden wir die Folgen ernten. In der Gesellschaft und in der Gemeinde. Unmodern, das macht nichts. Gottes Wort lehrt es. Das sind die feinen Angriffe. Da muss man nicht dran denken, Besessenheit, aber das ist auch möglich. Ich war bei einer Konferenz, kommt ein Arzt zu mir und sagt, hör mal, hast du schon mal zu tun gehabt mit Menschen, in denen Dämonen leben und die gläubig sind? Da sage ich, da kann ich nur darauf antworten, es gibt keine Christen, wiedergeborene, versiegelten Christen, in denen Dämonen hausen. Gut, dann sprich mal mit diesem Bruder dort. Ging ich zu einem seriösen Bruder, junger Mann, ein Holländer, und sprach mit ihm. Ich war erstaunt. Der war, hatte so eine geistliche Ausstrahlung. Es war einfach super. Und da sagte ich dem Bruder, hör mal, der Arzt hier, der Bruder sowieso, der hat mir gesagt, jetzt Dämonen. Ja. Und dann sagt der Bruder, der bei ihm steht, er predigt bei uns in der Gemeinde. Und das hat mich dann wirklich sehr leicht verwirrt, denn ich war in keiner charismatischen Veranstaltung und nirgendwo auch nicht bei einer Heiligungsbewegung oder so. Ich war auf einer Bibelkonferenz, wo die in der Regel alle gleichgesinnt waren. Mich hat das immer geschockt. Da sage ich, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja, sollen wir uns mal einen Augenblick darüber unterhalten? Ja. Aber gesagt, da bist du, weißt du was, ich habe Angst, mich mit dir hier darüber zu unterhalten. Es muss schon irgendwo sein, wo wir ganz allein sind, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert. Da dachte ich, na gut, sage ich, wir fahren gleich zu einem Freund von mir und dann können wir uns unterhalten und vielleicht auch mal zusammen beten. Aber ich muss ja einfach wissen, was ich bin auch kein Erfahrungsmensch dabei. Ja, aber, ja, dann sind wir dann tatsächlich dahin gefahren zu dem Freund. Er war Vize-Weltmeister in einer bestimmten Richtung des Taekwondo, glaube ich. Seine Frau, seine Mutter war Wahrsagerin und er ist zum Glauben gekommen. Und sage ich, was hast du dann gemacht, nachdem du, also im Taekwondo oder im Karate, das weiß ich selbst, wenn du Stufe nach oben rutschst, dann machst du mehr als nur ein bisschen Kampfsport. Ich habe alles zerstört. Bücher zerstört, meinen Anzug zerstört, alles. Alles weg. Sag ich, und was ist jetzt? Ja, sagt er, ich werde angegriffen, ich sitze auf dem Stuhl, ich studiere Elektrotechnik, ich sitze auf dem Stuhl, auf hier kommt eine Macht über mich, zerrt mich am Hals und schmeißt mich vom Stuhl, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich werde nachts wach, befällt mich eine Macht und zieht mich aus dem Bett, ich kann nichts dagegen unternehmen. Und ich merke, das ist in mir eine solche Macht, ich kann nicht dagegen wehren. Da sage ich, hör mal, warst du denn beim Arzt? Ja, Bruder, sowieso, der hat mich untersucht, es ist keine Epilepsie, es ist nichts. Ja, da bekam ich dann schon etwas Angst. Ja. Und da sage ich, ja, und wann passiert das alles? Ja, zum Beispiel, wenn man miteinander so in einem kleinen Raum betet. Oh. Da sage ich zu meinem Freund, wollen wir beten? Ja, gut. Und dann haben wir angefangen zu beten. Und das ist wirklich nicht zum Lachen. Ich habe das noch nie erlebt. Da verändert sich das Gesicht auf einmal. Die Fäuste werden zu, ich kannte das ja aus Erfahrung, zu Karatefäusten, ja, so. Fing an zu zittern.
fing an furchtbar zu reden, eine ganz andere Stimme. Und dann, wir hatten so ein ganz kleines Zimmer und auf einmal fiel der Kopf über in unser, wir lasen ganz dicht zusammen, dazwischen und starrte uns an. Ein vollkommen anderer Mensch. Ich bekam solche Angst, also ich schwitze jetzt schon, aber da, ich war so angespannt, mir fiel nichts anderes ein, als zu sagen, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi auszufahren. Aber er fuhr nicht aus. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Und dann haben wir ganz intensiv gebetet, immer intensiver gebetet. Ja. Es dauerte 5 Minuten, dann merkte ich so, langsam wurde der Bruder wieder normal und setzt sich hin. Ja, sag ich, du, das, also, das ist eine Sache, sag ich, immer, was ist da passiert? Du sagst, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit solch einer Macht konfrontiert wurde und so mich so furchtbar hilflos fand. Und da habe ich gesagt, du, vielleicht treffen wir uns mal in Sommerferien, dann müssen wir mal ganz intensiv zusammen beten. Ich muss es ganz offen sagen, ich habe mich zwar viel mit Okkultismus beschäftigt, aber das ist mir eine Nummer jetzt einfach zu groß. Ja. Aber ich habe jetzt gehört, wir haben uns dann, jetzt haben wir uns noch geschrieben, dann aus den Augen verloren. Jetzt habe ich jemanden gefragt, aus der gleichen Versammlung, aus der gleichen Gemeinde kommt, und er sagt, er ist frei. Ein so wunderbarer Bruder. Ich habe es nicht verstanden. Und damit komme ich zu einem Punkt, den wir, glaube ich, viel zu wenig beachten. Wir schlagen mal auf, 2. Korinther Kapitel 11. Da wird von dieser Schlange gesprochen, 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Also hier werden Gläubige, die Geheiligten, die Heiligen in Korinth angesprochen. Paulus sagt, ich fürchte, dass durch die List der Schlange eure Gedanken, euer Sinn, euer Verstand verderbt werde von der Einfalt gegen den Christus. Und die Einfalt gegen den Christus ist, dass ich auf Christus schaue, auf seinen Willen und links und rechts nicht hingucke. Dann heißt es, denn wenn der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen, jetzt lese ich die Anmerkung, andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr Geheiligten, ja, ihr Heiligen, es gut. Ist es möglich, einen andersartigen Geist zu empfangen? Offensichtlich, ja. Ist es sogar gut, dass man das ertragen kann? Ja. Wenn der Heilige Geist nicht in der Lage ist, dagegen in uns Stellung zu nehmen. Wenn die Welt uns eingenommen hat, ist es möglich. Und beim Studium dieser Stelle ist mir ganz, ganz klar geworden, in der Tat, ein böser Geist kann nicht in einem gläubigen, versiegelten Christen leben. Aber ich kann sehr wohl zu Hause jemanden empfangen, der nicht bei mir wohnt und der mich wieder verlässt. Und da ist mir klar geworden, wie gefährlich das Fleisch in mir und wie gefährlich die Welt ist und diese Macht Satans dahinter. Dass er in der Lage ist, durch einen bösen Einfluss, durch einen dämonischen Einfluss in mein Leben zu kommen, meine Gedanken zu verwirren und Dinge zu produzieren, wo man denkt, das ist ja wie eine Besessene. Aber er ist nicht wirklich besessen im Sinne der Schrift. Aber so weit kann das gehen, einen andersartigen Geist, und ihr tüget es gut. Bei Judas Iskariot war es so, dass der Satan in ihn gefahren ist. Bei Ananias und Sapphira, wollen wir mal lesen, in Apostelgeschichte Kapitel 5. Da heißt es in Vers 3, Ananias,
Warum hat der Satan dein Herz erfüllt?
Nicht empfangen, da hat er den Satan empfangen.
Hier geht erfüllt, aber erfüllt bedeutet, dass ja innen drin was passiert. Und dann können wir fromm auftreten.
Trotzdem ist unser Leben vor Gott wichtig.
Was für eine ernste Tatsache, ja. Wie leichtfertig spielen wir oft mit der Sünde und sind oft einfach nicht bereit, das ehrlich anzuerkennen.
Deswegen diese Stelle 2. Korinther ist ein Augenöffner gewesen für mich mal. Dann wieder zurück kurz zu Epheser 6. Wir haben nicht mehr Zeit groß, aber ich will doch einige kurze Gedanken sagen.
Ihr müsst mal das ganz genau studieren, was hier in Epheser 6 steht. Da ist unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut. Unser Kampf ist überhaupt nicht gegen Menschen. Wir sollen unseren Feind sogar lieben, aber nicht den, der dahinter steht. Es sind die geistigen Mächte der Bosheit, Weltbeherrscher dieser Finsternis in den himmlischen Örtern. Und dann wird gesagt, gesprochen von unseren Lenden, das ist der Sitz der Kraft, sie sollen umgürtet sein mit Wahrheit. Das heißt, wenn wir Kraft haben, dann haben wir sie nicht durch unsere Stimme, durch unser Charisma oder was weiß ich, sondern die Lenden umgürtet mit Wahrheit, dann reden wir das Wort Gottes aus der Gegenwart Gottes. Das ist Kraft. In der Kraft des Heiligen Geistes. Dann heißt es weiter, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Ah, da ist das Herz. Das muss geschützt sein. Die Pfeile Satans fliegen und möchten unser Herz erreichen. Bewahre dein Herz mehr als alles, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Lies das mal genau, das ist ein ganz fundamentaler Vers. Wir müssen diesen Brustharnisch, damit dieser Pfeil abbricht, wenn er gegen uns geschossen wird. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums. Wo unsere Füße gehen, wir müssen nicht überall das Evangelium verkündigen. Aber wir müssen bereit sein, Rechenschaft abzulegen, wenn jemand möchte, wir sollen über unsere Hoffnung reden. 1. Petrus 3, ja, wird das so ganz ausdrücklich gesagt. Wenn jemand uns anspricht, wir kommen in eine Situation, dann sollen wir bereit sein, das Evangelium des Friedens zu sagen. Das Schönste wäre ja, wenn Leute an uns sehen würden, dass wir solche Personen wären, die so einen Frieden haben, dass Leute uns ansprechen und sagen, ey, was ist mit dir eigentlich los? Du bist so ganz anders. Da war ein Chef, und der war immer so jähzornig und aufbrausend. Ein Bruder war sein Untergebener. Und immer wenn der so zornig wurde, dann blieb der Bruder immer ganz, ganz ruhig. Betete innerlich für ihn und er war ganz ruhig. Und eines Tages kommt der Chef zu ihm allein und sagt, hör mal, sag mal, was, wenn ich so richtig hoch bin, du bist die Ruhe in Person. Warum machst du das? Wie kommt das? Ja, sagt er, holt er seine Bibel aus der Tasche, das würde ich dir gerne erklären. Schlagen wir mal 1. Petrus, Timotheus 3, 1. Petrus 2 auf. Und zwar Vers 18. Ihr Hausknechte, er hat dann glaube ich so gelesen, ihr Untergebenen, ordnet euch den Leitern in aller Furcht unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. War der Vater meines Schwagers. Mein Schwager hatte mir das erzählt. Da habe ich gesagt, ja, so habe ich den Bruder auch gekannt. Ja. Kann ich mir vorstellen. Schön, ja, wenn man das so kann. Ja. Kannst du das auch so? Kann ich das so? Da brauche ich wirklich Gnade. Mit dem Evangelium des Friedens sollen wir beschut sein. Was wunderbar, nicht? Indem ihr über das alles ergriffen habt, den Schild des Glaubens. Jetzt sehen wir die Pfeile, die kommen. Dann nehmen wir ein Schild und sagen, zack, zack. Ach, da kommt schon wieder einer. Abwehr. Broch, gehen sie kaputt. Mit dem ihr imstande seid, werdet alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils. Oh, unsere Gedankenwelt. Mensch, den Helm muss ich aufsetzen. Die Priester mussten ja so hohe Mützen tragen. Ja? 3. Mose 8, wird gesagt, sie sollten hohe Mützen tragen. Schönes Bild. Helm des Heils. Mensch, ein Soldat ohne Helm, das ist doch gar nichts. Nicht? Und da wir Soldaten auch sind, die für den guten Kampf des Glaubens kämpfen, brauchen wir einen Helm. Helm des Heils. damit unsere Gedanken bewahrt werden vor all den Einflüssen aus dieser Welt. Und dann am Ende heißt es, und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist.
Da sitze ich mit einem Bruder zusammen und ich verabschiede mich von ihm und sage, tschüss, geh weg. Nach einem Augenblick nur denke ich, oh, ich habe mein Schwert vergessen. Gehe zurück und sage, oh, ich habe mein Schwert vergessen. Da sagt der Bruder, komm mal, hast du ein Schwert? Alter, weißt du, wie ich das meine? Ich habe die Bibel vergessen. Nein, ich frage dich, hast du ein Schwert? Du hast gesagt, mein Schwert. Weißt du, dass jemand mal sein Schwert genommen hat? Oh, sag ich, ja, das weiß ich. Und er hat dem Malchus das Ohr abgeschlagen, siehst du? Deswegen eine gute Empfehlung an dich, lieber junger Bruder. Nimm das Schwert des Geistes und gebrauche es in der Kraft des Geistes. Seht ihr, das ist vor vielen Jahren gewesen. Das kommt alles auf einmal so. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Das kommt so in den Kopf rein. Dann merke ich, wie wichtig das ist. Ja? Das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes. Und es ist durchdringend. Es durchbohrt. Als Petrus die Predigt hielt in der Apostelgeschichte 2, heißt es, die Leute waren durchbohrt. Als Stephanus die Predigt hielt in Apostelgeschichte 7, heißt es auch, sie wurden durchbohrt. Bei Petrus haben sie sich bekehrt und bei Stephanus haben sie Steine genommen. Und dann sehen wir einen Mann, den ersten großen Märtyrer, der zum Himmel schaut und sieht den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen und ruft aus: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Sein Herz war voll Liebe gegen diese hartgesottenen Typen dort. Aber er sah den Sohn des Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wo habe ich meine Blickrichtung? Zum Sohn des Menschen in der Herrlichkeit, weil ich dort auch sitze in ihm. Und dann kann ich das Schwert des Geistes gebrauchen. Und nur so überwinden wir Satans Macht. Zum Schluss. Es wird viermal ein Ausdruck gebraucht, der stehen bedeutet. Er wird in Vers 11 mit übersetzt mit bestehen. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermöget. Du wirst nicht und ich werde nicht gegen die Listen des Teufels bestehen, wenn wir nicht die ganze Waffenrüstung haben. Zweitens, Vers 13, nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen vermöget. Hier haben wir das Wort. Wie in Jakobus 4 und 1. Petrus 5. Widersteht dem Teufel. Nicht fliehen, widerstehen. Aber im Glauben, das heißt im Vertrauen auf Gottes Wort, wie der Herr Jesus das gemacht hat, der hat das Wort Gottes zitiert. Stopp. Satan, stopp. Wir sprechen auch nicht Satan an. Sondern wir empfinden, wenn eine Versuchung kommt, dass wir das Wort Gottes gebrauchen und es ihm entgegenhalten. Nein, ich werde jetzt diesen Film nicht gucken. Denn es heißt, flieht die Hurerei. Nein, ich werde das Geld nicht dafür benutzen, oder dafür benutzen. Denn die Geldliebe flieht die Geldliebe. Und so weiter. Und schließlich, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Das wird doch gesagt. Dann werdet ihr die Möglichkeit haben, die Kraft haben, zu stehen. Nicht immer zu fallen. Und dann heißt es, das wird stehen nun. Jetzt kommt der Imperativ, der die Befehlsform. Stehen nun. Und dann kommt die Waffenrüstung. Jetzt sagt der Apostel, jetzt will ich euch sagen, was ihr alles braucht, damit ihr in dieser kaputten Welt existieren könnt als Kinder Gottes. Und nur so kann Satan überwunden werden. Und das ist das Wunderbare, wenn in dieses Kapitel oder diese Verse anfangen, dann heißt es, übrigens nun, Brüder, seid stark, jetzt kommt ein schöner Ausdruck, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sind schwach. Wir schaffen es nicht. Er ist stark. Durch seinen Geist vermögen wir zu stehen. Der Herr gebe uns Gnade dafür.
Sieh mir noch nicht.
313.
313. Thank you.